NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Es begrüßt Sie Andreas Flocken. Wir berichten heute unter anderem über diese Themen. Wegen 85 weiterer Morde lebenslänglich für Ex-Krankenpfleger Nils Högel. Hierzu auch der Kommentar. Wahlsieg der Sozialdemokraten, Dänemark vor Regierungswechsel. 75 Jahre nach Landung der Alliierten in der Normandie, Gedenkfeiern in Frankreich. Kunststoff überall, Umweltschützer stellen Plastikatlas vor und Tennis, Alexander Zverev bei der French Open ausgeschieden. In Oldenburg ist heute der größte deutsche Serienmordprozess zu Ende gegangen. Jahrelang hatte der ehemalige Krankenpfleger Nils Högel wehrlose Patienten getötet. Mit Medikamenten hat er sie zu Tode gespritzt. 85 Morde wurden ihm nachgewiesen. Das Landgericht Oldenburg hat den 42-Jährigen daher zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Mareike Lange berichtet.
Für das Gericht ist erwiesen, dass Nils Högel weitere 85 Menschen getötet hat. In 15 Fällen hat der Richter den ehemaligen Krankenpfleger freigesprochen. Gerichtssprecherin Melanie Bitter.
Es sind eben Zweifel verblieben. Der medizinische Sachverständige hat in diesen 15 Fällen allein die Möglichkeit in den Raum gestellt einer Täterschaft. Heißt, die Täterschaft Nils Högels war in diesen Fällen nur denkbar. Weil weitere Beweismittel hier nicht hinzugetreten sind, verblieb die Täterschaft letztendlich im Raum des Möglichen. Darauf kann kein Gericht in einem Rechtsstaat ein Urteil stützen.
Soweit die klaren juristischen Fakten. Richter Bührmann fand andere Worte, um den Prozess zu charakterisieren. Högels Schuld sei so groß, dass man sie kaum erfassen könne, sagte der Richter. Die Kammer sei sich vorgekommen wie ein Buchhalter des Todes. Högel habe die Würde der Patienten mit Füßen getreten. Bührmann machte deutlich, in Amerika wäre der ehemalige Krankenpfleger zu einer Freiheitsstrafe von 1275 Jahren verurteilt worden. So etwas gäbe es in Deutschland nicht. Die Staatsanwaltschaft ist mit der lebenslangen Freiheitsstrafe und der festgestellten besonderen Schwere der Schuld zufrieden. Oberstaatsanwalt Martin Kotziolek.
Wir müssen sehen, dass wir ein wirklich umfangreiches Ermittlungsverfahren geführt haben. Die Arbeit der Soko Cardio hat ein gewaltiges Ausmaß gehabt bei dem Versuch, eben die Mordserie aufzuklären. Diese Arbeit hat heute in ganz wesentlichen Punkten ihre Bestätigung gefunden.
Der ehemalige Krankenpfleger Nils Högel nahm den Schuldspruch reglos auf. Das Gesicht des 42-Jährigen sah aufgequollen aus, er wirkte müde. Das Strafmaß war zu erwarten, sagt seine Rechtsanwältin Ulrike Baumann. Wie sich ihr Mandant jetzt fühlt, wisse sie aber nicht.
Der ist eine Sekunde nach der Urteilsverkündung zurückgeführt worden. Da hat man keine Zeit. Das werden wir jetzt in aller Ruhe mit ihm erörtern.
Sichtlich erleichtert waren die rund 120 Angehörigen. Für sie geht heute eine emotionale Achterbahnfahrt zu Ende. Für einige war es dann aber doch zu viel. Sie mussten den Saal vorzeitig verlassen. Denn jeder Fall wurde noch einmal vom Richter einzeln genannt. Name, Sterbedatum und die Todesursache. Was viele der Nebenkläger bereits ahnten, überwältigte sie dann doch, als der Richter es aussprach. Nils Högel habe ihre Angehörigen ermordet. Andrea Wennecker ist eine der Nebenklägerinnen. Sie hatte nach dem Urteil Tränen in den Augen.
Wenn dann so ein Urteil gesprochen wird, dann kriegt man schon eine Gänsehaut. War sehr emotional. Wir sind froh, dass wir es jetzt hinter uns gebracht haben. Und das war jetzt auch das Letzte, was wir für unseren Papa tun konnten. Ich denke, wir haben alles nochmal gegeben, dass er auch seine gerechte Strafe dafür kriegt. Und ja, wir haben das jetzt in unserer Familie für unseren Papa gemacht.
Die Angehörigen hoffen nun, dass sie ihren inneren Frieden finden können und endlich mit dem Fall Nils Högel abschließen können. Und dem ehemaligen Krankenpfleger ist heute vielleicht deutlich geworden, dass eine lebenslange Haftstrafe in Deutschland auch lebenslang sein kann.
Es bleibt unfassbar, dass der ehemalige Krankenpfleger über Jahre hinweg Patienten töten konnte. Nun ist er also zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Hören Sie hierzu den Kommentar. Er kommt aus Oldenburg von Ulrike Nils.
Musste das wirklich sein? Solch ein aufwendiger Prozess mit 30 Zeugen, 5 Sachverständigen, 17 Anwälten, eine für jeden Prozesstag teuer angemietete Kongresshalle, weil der normale Gerichtssaal für so viele Leute nicht reicht. Und das alles für diesen ehemaligen Krankenpfleger, der bereits in früheren Verfahren wegen Mordes und versuchten Mordes schuldig gesprochen wurde. Zu lebenslanger Haft, dem die besondere Schwere der Schuld bereits bescheinigt wurde und der dafür seit Jahren hinter Gittern sitzt. Und jetzt ein neuer Gerichtsspruch, aber ein altbekanntes Urteil. Lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Ich sage, ja, das musste sein. Nein, das hätten wir uns nicht sparen können. Deutschland erhebt den Anspruch, ein Rechtsstaat zu sein. Und da geht es nicht nur um die gerechte Strafe für einen Mann, der unfassbar viel Schuld auf sich geladen hat. Und es geht auch nicht nur darum, die Öffentlichkeit vor einem Mörder zu schützen. Es geht um Rechtsfrieden. Unser Rechtssystem blickt ganz bewusst nicht nur auf den Täter, sondern vor allem auf die Opfer. Jeder Hinterbliebene muss sich darauf verlassen können, dass jedes einzelne Verbrechen an seinem Vater, seiner Mutter, seinem Ehepartner aufgeklärt, aufgearbeitet und rechtlich bewertet wird. Die Angehörigen haben ein Recht darauf zu erfahren, wie und vielleicht auch warum ihre Lieben sterben mussten. Richter Bührmann formulierte es heute so: Wir wollten so viel Wahrheit ans Tageslicht bringen wie möglich, aber wir hinterlassen in 15 Fällen Steine statt Brot. Trotz der akribischen Arbeit in diesem Verfahren von Polizei und Staatsanwaltschaft, es ist nicht in allen Fällen gelungen, weil der Angeklagte Nils Högl, aber auch so mancher Zeuge, sich nach 19 Jahren nicht mehr erinnern kann oder will. Und trotzdem, dieser neuerliche Prozess war gut und richtig. Er hat eklatante Schwachstellen im System Krankenhaus aufgezeigt. Überlastete Pflegekräfte und Ärzte, Leitungen, die wegen des enormen Kostendrucks bei Problemen lieber wegschauen, als die Dinge beim Namen zu nennen. Und es hat sich auch bereits etwas bewegt. In Niedersachsen gibt es jetzt Stationsapotheker, die den Medikamentenverbrauch überwachen. Die erweiterte Leichenschau wurde eingeführt, bei der ein Arzt bei äußeren Auffälligkeiten schneller Polizei und Staatsanwaltschaft einschaltet. Und es wurde ein anonymes Meldesystem für Verdachtsfälle an den Kliniken etabliert. Und genau das ist der Weg. Hinschauen, nicht wegschauen. Das geht uns alle an. Es ist so bequem, ein Problem zu ignorieren oder weiterzuschieben. Wie fatal die Folgen sein können, zeigt diese Mordserie. Mit einem Appell an Zivilcourage allein ist es in unseren Krankenhäusern jedoch nicht getan. Zeit zum Hinschauen hat nur der Pfleger, die Schwester, die auch Zeit für den Patienten hat. Wenn dieser Prozess uns alle etwas gelehrt hat, dann dies. Wir brauchen mehr Personal in der Pflege, denn mehr Personal bedeutet auch mehr Sicherheit für die Patienten.
Ulrike Nehls kommentierte. Dänemark steht vor einem Regierungswechsel. Die Sozialdemokraten sind aus den Parlamentswahlen als Sieger hervorgegangen. Sie sind jetzt die stärkste politische Kraft im Land. Anders als die SPD in Deutschland sind die Genossen im Nachbarland daher in Feierlaune. Insbesondere die Vorsitzende Mette Frederiksen. Denn die 41-Jährige wird wohl die neue dänische Regierungschefin.
Ihr habt gewählt, ihr habt entschieden, dass Dänemark eine neue politische Mehrheit bekommt und in eine neue Richtung geht. Und ihr habt eine neue Regierung gewählt. Mette Frederiksen in der Pose der Siegerin. Die 41-jährige Vorsitzende der dänischen Sozialdemokraten hat es geschafft. Mit ihrer Partei und mit einem politischen Spagat. Klassisch links in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, aber bei einer Asylpolitik, die sich von der bisherigen liberal-konservativen Regierung nicht unterscheidet. Der Lohn für diesen Tabubruch 25,9%. Nicht ganz so viel wie vorhergesagt und sogar ein bisschen weniger als bei der vergangenen Parlamentswahl. Dennoch dürfte Frederiksen die bisher jüngste und erst zweite Regierungschefin in der Geschichte des Landes werden. Der rote linke Block hat nach Auszählung aller Stimmen mit 91 Mandaten im neuen Parlament die absolute Mehrheit erreicht. Frederiksens liberal-konservativer Rivale Lars Løkke Rasmussen hat mit seiner Venstre-Partei zwar zugelegt und kam auf 23,4%, doch sein blauer bürgerlicher Block zusammen mit Populisten, unter anderem der dänischen Volkspartei, hat die Mehrheit verloren. Rasmussen sprach von einem bittersüßen Ergebnis.
Så kære venner, vi har fået et fantastisk flot valg, men
Liebe Freunde, es war eine tolle Wahl, aber es gibt einen Machtwechsel. Ich habe Mette Frederiksen deshalb angerufen und ihr gesagt, dass ich der Königin das Wahlergebnis mitteilen werde und ich werde ihr auch die Rücktrittserklärung dieser Regierung überreichen. Besonders tief ist die dänische Volkspartei gefallen. Sie stürzt regelrecht ab, von gut 21 auf 8,7%. Ihr stellvertretender Vorsitzender Søren Espersen wirkte im dänischen Fernsehen zerknirscht. Natürlich sind wir mit einem Ergebnis auf diesem Niveau nicht zufrieden. Wie könnten wir das auch sein? Das kann aber auch der Anfang von etwas Neuem sein, etwas anderem. Daran müssen wir jetzt arbeiten.
Wir haben viele Mandate verloren und das trifft die ganze Partei. Die schon bei der Europawahl für ihre Verhältnisse katastrophal schlecht abgeschnitten hatte. Die Populisten sind rechts überholt worden von zwei neuen, noch extremeren Parteien, von denen es aber nur eine und auch nur knapp über die dänische 2%-Hürde ins Parlament geschafft hat. Dazu hatten ihnen auch die Sozialdemokraten mit ihrer neuen Asylpolitik erfolgreich Konkurrenz gemacht. Als Ministerpräsidentin will Mette Frederiksen die Zahl der Zuwanderer aus nicht-westlichen Staaten weiter beschränken. Sie will eine Arbeitspflicht für anerkannte Flüchtlinge einführen und mehr Abschiebungen durchsetzen. Nicht alle roten Parteien dürften da mitmachen, Mehrheit hin oder her. Ein größeres Linksbündnis ist deshalb unwahrscheinlich. Eher wird Frederiksen Chefin einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung, die sich dann auf wechselnde Partner stützt. In der Asylpolitik dürfte sie ganz sicher auf Parteien auch aus dem blauen Block angewiesen sein.
Informationen von unserem Korrespondenten in Stockholm, Carsten Schmiester. Die Landung der Alliierten in der Normandie vor 75 Jahren war die größte amphibische Militäroperation in der Geschichte. Diese Westfront im Krieg gegen Nazi-Deutschland war damals immer wieder von Stalin gefordert worden, denn die Sowjetunion hatte bis dahin die Hauptlast des Zweiten Weltkrieges getragen. Am 6. Juni 1944 war es dann soweit. An der Operation Overlord beteiligt waren nicht nur Zehntausende Amerikaner und Briten, sondern auch Polen und Soldaten aus vielen anderen Ländern. Über die Gedenkfeiern heute in Frankreich, Barbara Kostolnik.
Am Gedenkstein des Strandes von Colville-sur-Mer, besser bekannt unter dem Namen Omaha Beach, dem Strandabschnitt, an dem die US-Truppen gelandet waren, sitzt Carl Peterson in seinem Rollstuhl. Der Wind pfeift, ein Hubschrauber kreist, aber Carl lässt sich nicht beirren.
We landed the 29th Division right there.
Wir sind mit unserer 29. Division genau hier unten gelandet, mit unserem Schiff, auf dem 20 Panzer transportiert wurden. Ein Riesenschiff. 75 Jahre ist das her.
75 years ago.
Erzählt der alte Herr. 94 Jahre ist er, geboren sehr passend in Omaha, Nebraska. Damals am D-Day war er gerade 19 geworden und das Morgengrauen machte seinem Namen alle Ehre. Ich bringe meine Erinnerungen mit hierher zurück, viele Erinnerungen. Ich will sie eigentlich gar nicht, aber sie sind nun mal da. 75 Jahre später ist auch Donald Trump da an jenem Strandabschnitt, an den sich direkt ein riesiger Soldatenfriedhof anschließt. 23.000 US-Soldaten sind gefallen während der Operation Overlord. Insgesamt hatten die Alliierten 156.000 Mann aktiviert, um die deutschen Stellungen an der Küste der Normandie zu durchbrechen.
It's a very sacred thing for me.
Das ist ein heiliger Ort für mich, betont Joe aus Georgia am Strand von Omaha Beach. So viele Menschen haben ihr Leben verloren für die Freiheit. Wir haben gewonnen, weil sie sich geopfert haben.
Their sacrifice.
Auch der amerikanische Präsident wählt an diesem sonnigen Tag in Omaha Beach Worte voller Pathos, unter anderem für die 160 anwesenden US-Veteranen.
You are among the very greatest Americans.
Sie gehören zu den größten Amerikanern, die es jemals gab. Sie sind der Stolz unserer Nation, der Ruhm unserer Republik. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen.
And we thank you from the bottom of our hearts.
Zuvor hatte der französische Präsident Macron ebenfalls den Veteranen gedankt und ebenfalls die Größe der USA beschworen. Diese Größe, zum deutlichen Missfallen Trumps, allerdings etwas anders definiert.
Nous savons ce que nous devons à l'Amérique.
Wir wissen, was wir Amerika schuldig sind. Dem Amerika, lieber Präsident Trump, das immer dann am größten war, wenn es für die Freiheit der anderen gekämpft hat.
Qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres.
Zwei Stunden zuvor, am frühen Morgen, hatte Emmanuel Macron die britische Premierministerin Theresa May begrüßt an einem anderen Strandabschnitt in Vers-sur-Mer. Am Gold Beach legten sie den Grundstein für eine Gedenkstätte für die britischen Gefallenen. Es dürfte einer der letzten internationalen Auftritte Mays gewesen sein. Sie war sehr gerührt und dankte Macron für seine Unterstützung.
Thank you, President Macron, for your support to ensure a lasting monument to the service and sacrifice of those who fought in the Battle of Normandy.
Am Ende standen sie noch einmal zusammen, Macron und May, ein Dudelsackpfeifer spielte, die Veteranen salutierten. Und die britische Premierministerin sinierte.
It's almost impossible to grasp the raw courage it must have taken that day.
Es ist fast unmöglich, den Mut zu erfassen, den es an jenem Tag gebraucht hat, um sich in das kriegerische Getümmel zu werfen. Niemand hatte Gewissheit darüber, was der 6. Juni bringen würde.
What the 6th of June would bring.
Wie es mit Europa weitergeht, mit dem Brexit, weiß heute auch keiner. Mut wird es auf jeden Fall brauchen, um ein stabiles Europa der Zukunft zu bauen. Mut und Erinnerung.
Die USA und Russland verlieren das Interesse an der nuklearen Rüstungskontrolle. Washington hatte vor einigen Monaten den INF-Vertrag über bodengestützte Mittelstreckenraketen gekündigt. Und nun steht auch das Abkommen über strategische Waffen auf der Kippe. Denn diese Vereinbarung läuft 2021 aus und Donald Trump hat bisher nicht signalisiert, dass die USA den New START-Vertrag verlängern wollen. Damit hat sich nun offenbar auch der russische Präsident abgefunden. Aus Moskau, Stefan Lag.
Die Gefahr eines hemmungslosen Wettrüstens steige und die ganze Welt sehe tatenlos zu. So sieht es Russlands Präsident Putin. Am Rande des Wirtschaftsforums in St. Petersburg beschuldigt er indirekt die USA, dafür verantwortlich zu sein. Jetzt steht die Verlängerung des New START-Vertrags auf der Agenda. Aber man muss ja nicht verlängern. Unsere neuesten Waffensysteme sind auf so hohem Niveau, dass sie die Sicherheit Russlands langfristig gewährleisten können. Ich denke, dass wir da einen großen Schritt nach vorne gemacht und dabei unsere Konkurrenten überholt haben, was zum Beispiel Hyperschallwaffen angeht. Wenn niemand den Vertrag verlängern möchte, dann eben nicht. Keiner spricht mit uns und wir haben schon 100-mal gesagt, wir sind bereit. Keiner verhandelt. Es gibt auch keinen formellen Verhandlungsprozess. 2021 läuft der Vertrag aus. Das Abkommen wurde 2010 von den damaligen Präsidenten Medvedev und Barack Obama geschlossen. Es sieht die Reduzierung nuklearer Gefechtsköpfe auf 1550 vor. Die Zahl der Trägersysteme wurde auf 800 begrenzt. Gestern hatten Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping in einer gemeinsamen Erklärung die USA und Nordkorea aufgerufen, am gemeinsamen Dialog festzuhalten. Dabei gingen sie auf einen anderen Abrüstungsvertrag ein, das INF-Abkommen, das die Stationierung landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen verbietet. Die USA und in der Folge auch Russland hatten im Februar angekündigt, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen. Sollte jetzt auch der New START-Vertrag auslaufen, sei der Rüstungswettlauf nicht mehr aufzuhalten, so Putin vor Journalisten in St. Petersburg. Es wird dann überhaupt keine, achten Sie darauf, gar keine Mittel zur Eindämmung des Wettrüstens mehr geben. Oder was die Stationierung von Waffen im Weltraum angeht. Verstehen Sie, was das ist? Fragen Sie mal die Experten. Das bedeutet, dass tagtäglich Atomwaffen direkt über unseren Köpfen fliegen werden. Permanent. Davon sprechen wir die ganze Zeit. Wird jemand darüber nachdenken, das hinterfragen oder Bedenken ausdrücken? Nein? Totenstille. Und während die westlichen Staats- und Regierungschefs in der Normandie des D-Days vor 75 Jahren gedenken, nutzt Putin die Bühne beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg, um den USA den schwarzen Peter beim drohenden Wettrüsten zuzuschieben. Auf die Frage nach der fehlenden Einladung zum D-Day-Gedenken reagierte Putin gelassen. Das sei kein Problem. Russland würde auch nicht alle zu jeder Veranstaltung einladen. Er habe auch so genug zu tun.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen hat es für die SPD eine richtige Klatsche gegeben. Die Sozialdemokraten liegen jetzt in ihrer einzigen Hochburg klar hinter der CDU. Möglicherweise dürfen sie aber trotzdem weiterregieren. Denn das Zünglein an der Waage sind die Grünen. Und der Landesvorstand hat gestern Koalitionsverhandlungen über ein rot-grün-rotes Bündnis empfohlen. Die Entscheidung liegt nun bei der Mitgliederversammlung, die vor einer halben Stunde zusammengekommen ist. Ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis wäre eine Premiere in einem westdeutschen Bundesland. Die Reaktionen in Berlin hat Marcel Heberlein zusammengefasst.
Ach, dieses kleine Bremen. Für die Bundespolitik ist das doch ziemlich egal. Den Eindruck machten viele Entscheider im politischen Berlin vor der Landtagswahl. Selbst SPD-Chefin Nahles lächelte nur und erklärte dann:
Naja, also jedes Land ist wichtig.
Vor allem Bremen aber für die persönliche Zukunft von Andrea Nahles, wie sich jetzt herausgestellt hat. Dass sich in Bremen jetzt ein Linksbündnis ankündigt, das könnte für die Zukunft im Bund auch eine Signalwirkung haben, hofft zumindest SPD-Vize Ralf Stegner.
Ich glaube, dass ein solches Bündnis im Westen, dass das auch zeigt, dass es progressive Mehrheiten dieser zur Union geben kann. Die sind prozentual ja gar nicht so weit weg. Da sind wir auf Bundesebene noch als SPD nicht stark genug natürlich. Aber jedenfalls ist es eine Perspektive auch für die Bundesebene. Auf Sicht jedenfalls, wenn alle drei Parteien an sich arbeiten. Das müssten sie aber sicher auch alle noch tun.
Die Linke zum Beispiel müsse sich entscheiden, sagt Stegner, ob sie wirklich mitregieren wolle. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch zumindest will das. Ein Linksbündnis in Bremen nennt er ein Aufbruchszeichen und einen Auftrag, speziell für seine eigene Partei. Kommt Rot-Grün-Rot in Bremen wirklich zustande, wäre die Linke das erste Mal an einer Regierung in Westdeutschland beteiligt.
Wir regieren jetzt in einem Viertel der Bundesländer, tragen dort Regierungsverantwortung. Und das ist ein Auftrag, auch auf der Bundesebene, die Mitte-Links-Option nicht nur verbal zu besprechen, sondern real daran zu arbeiten, dass die Menschen wissen, gibt es eine solche Konstellation, gibt es für mich folgende Verbesserung.
Nochmal verbessern könnte sich die Lage auch für die Grünen. Dass die Bremer Grünen links abbiegen wollen statt nach rechts Richtung Jamaika, könnte vor allem die eher linke Kernwählerschaft der Grünen etwas beruhigen. Bundespolitisch setzt es vor allem ein Signal an die Union. Die Grünen können auch anders. Parteichef Robert Habeck will aber von linken Aufbrüchen nichts wissen. Über Bremen und den Bund sagt er:
Das hat jetzt erstmal das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Im Bund sind gar keine Wahlen, die anstehen, sondern wir haben eine Regierung. Als Bürger des Landes wünsche ich mir, dass eine Regierung auch regiert. Und deswegen verbieten sich eigentlich alle Spekulationen über alles Weitere.
Katerstimmung dagegen bei der Union. Obwohl die CDU es in Bremen erstmals seit 70 Jahren geschafft hat, vor der SPD zu landen, wird es wahrscheinlich wieder nur für die Opposition reichen. Entsprechend giftig die Reaktion, etwa von CSU-Generalsekretär Markus Blume. Das Votum der Bremer Grünen-Spitze für Rot-Grün-Rot zeige den wahren Charakter der Grünen, erklärt Blume. Linker Machterhalt sei die DNA der Grünen, der moderne Mittekurs nur Fassade. Auch FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg spart nicht mit Kritik. Für Deutschland wäre ein Linksbündnis umso verheerender, erklärt sie. Und so scheint Bremen für die Berliner Politik aktuell zumindest eines nicht mehr zu sein. Egal.
Viele Produkte bestehen aus Kunststoff, erinnert sei nur an die Einwegverpackungen. Die Welt versinkt im Plastik, warnt dann auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung stellte der BUND heute einen Plastikatlas vor. Die Umweltschützer fordern ein Umdenken in der Gesellschaft und verbindliche Maßnahmen der Politik. Aus Berlin, Thomas Simon.
Recycling in Deutschland funktioniert nicht, unsere Böden sind stark mit Mikroplastik verschmutzt und die Politik handelt nicht. Das sind einige der Botschaften, die im ersten Plastikatlas stehen. Die Autoren wollen damit eine Debatte um die weltweit wachsende Plastikindustrie anstoßen. Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, fordert strenge Regeln für die Hersteller von Plastikprodukten. Es sei an der Zeit, dass nicht nur die Verbraucher durch Verbote zum Handeln gezwungen würden. Eine im Plastikatlas enthaltene Umfrage zeigt, dass die Deutschen das genauso sehen. Fast 9 von 10 Deutschen wünschen sich eine stärkere Beteiligung von Unternehmen an Kosten, die durch Plastikmüll entstehen. Sie wären gleichzeitig auch bereit, nach Strohhalmen und Wattestäbchen auch auf andere Einwegplastikartikel zu verzichten. Das sagen mehr als 80% der Befragten. Auf welcher Ebene die Politik handeln muss, das wird im Plastikatlas nur im Ansatz behandelt. Für BUND und Heinrich-Böll-Stiftung sind alle gefragt. Von verpflichtenden Vorgaben in Deutschland bis zu einer globalen Plastikkonvention der Vereinten Nationen.
Eine erschreckende Zahl. In Deutschland werden jeden Tag mindestens 40 Kinder Opfer sexueller Gewalt. Die Täter kommen vor allem aus dem Umfeld der Opfer. Die Gewalt und die Misshandlung von Kindern ist im vergangenen Jahr nicht zurückgegangen. Das zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik, die heute in Berlin vorgestellt worden ist. Lina Behling kennt die Zahlen.
136 Kinder wurden im letzten Jahr getötet, mehr als 4.100 misshandelt und fast 15.000 Kindern ist sexuelle Gewalt widerfahren. Im Schnitt sind das 40 Kinder jeden Tag. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik zu kindlichen Gewaltopfern hervor. Die meisten Straftaten gegen Kinder passieren in der Mitte der Gesellschaft, erklärt Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes. Die Aufklärungsquote bei sexueller Gewalt sei mit 80% zwar relativ hoch, doch...
Das sind natürlich Daten aus dem polizeilichen Hellfeld, also die polizeiliche Kriminalstatistik kann nur das abbilden, was der Polizei bekannt wird. Und wir müssen, das wissen Sie, laut Expertenschätzungen davon ausgehen, dass viele Taten eben unentdeckt bleiben.
Denn die Täter kommen oft aus dem persönlichen Umfeld der Kinder. Das macht es den Opfern umso schwerer, diese anzuzeigen. Umso wichtiger sind soziale Einrichtungen. Diesen aber, kritisiert Pädagogikprofessorin Katinka Beckmann, fehlt Geld und Personal. Zentrale Akteure seien die Jugendämter, sagt Beckmann. Aber
die sind häufig eben nicht personell und finanziell gut ausgestattet. Und da muss man ganz klar sagen, wie kann das sein, dass der Bund dem Kita-Ausbau Milliarden zur Verfügung stellt, was ich natürlich begrüße, aber entsprechend es nicht für die Jugendämter gelingt.
Johannes Wilhelm Röhrig, Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung, sieht auch die Landesregierungen in der Pflicht. Jedes Bundesland sollte Kinderschutz auf die Agenda setzen.
Richten Sie Landesmissbrauchsbeauftragte ein. Vereinbaren Sie danach verbindlich konkrete Maßnahmen zu Prävention und Intervention. mit Zeitplan, mit Preisschild, soll heißen einem Finanzierungskonzept und möglichst auch einer Zusage eines hoffentlich kinderschutzfreundlichen Finanzministers.
Die Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Minderjährige müsse konsequenter angegangen werden, auch im Internet. Deswegen fordert Röhrig eine EU-rechtskonforme Vorratsdatenspeicherung. Dafür spricht sich auch BKA-Chef Münch aus. Der Besitz von kinderpornografischem Material, deren Herstellung und Verbreitung sind im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf knapp 7.500 Fälle gestiegen. Münch betonte, vielen Hinweisen aus den USA habe die Polizei in Deutschland nicht nachgehen können, weil etwa die IP-Adresse nicht mehr gespeichert gewesen sei.
Apotheken stehen durch die Online-Konkurrenz mächtig unter Druck. Auch deshalb gibt es für Kunden, die ein Rezept einreichen, schon mal das eine oder andere kleinere Werbegeschenk. Doch das ist künftig nicht mehr erlaubt. So hat es jedenfalls der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Gigi Deppe weiß mehr.
Auch kleine Geschenke ohne großen Wert können den Wettbewerb verfälschen, sagt der Bundesgerichtshof. Seit einer Gesetzesänderung von 2013 sei klar, die Preisbindung müsse strikt eingehalten werden. Verklagt wurde eine Apotheke in Berlin, die 1-Euro-Gutscheine verteilte, und eine in Darmstadt, bei der es Brötchengutscheine gab. Der Anwalt der Darmstädterin, Morten Douglas, sagt, es ging nur ein paar Wochen, dann bekam seine Mandantin Ärger mit der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs.
Die Apotheke hat Kunden, die eine Verschreibung zum Beispiel in der Apotheke eingelöst haben, als kleines Dankeschön einen Gutschein ausgehändigt. Und mit diesem Gutschein konnte der Kunde in eine benachbarte Bäckerei gehen und sich wahlweise zwei Brötchen oder ein sogenanntes Ofenkruschti besorgen. Und das war eine Kundenfreundlichkeit der Apothekerin.
Der Anwalt der Wettbewerbszentrale Christian Rohnke findet, so etwas geht nach der Gesetzesverschärfung von 2013 nicht mehr.
Wir glauben, dass damit verhindert werden soll, dass sich Apotheker immer neue Dinge überlegen. Heute ist es ein Brötchengutschein, morgen ist es vielleicht ein Punktesystem, eine Kundenkarte. Der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt.
Der Konkurrenzkampf würde sich andernfalls automatisch verschärfen.
Wenn ich eine Apotheke habe und möchte keine Kundenkarte einführen, mein Wettbewerber 500 Meter weiter in der gleichen Straße tut das aber, sehe ich mich natürlich auch gezwungen nachzuziehen.
Die Bundesrichter sehen das genauso. Geschenke sind nach dem Gesetz verboten, so der Vorsitzende Richter Thomas Koch.
Das soll einen ruinösen Wettbewerb zwischen den Apotheken, Preiswettbewerb verhindern und eine flächendeckende und gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sicherstellen.
Auch für kleine Präsente dürfe keine Ausnahme gemacht werden, nach dem Motto, das sei doch nicht spürbar. Sonst würde das Ziel des Gesetzgebers unterlaufen. Bitter ist für die deutschen Apotheken, dass nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ihre Konkurrenten, die Versandapotheken im EU-Ausland, weiter Geschenke gewähren dürfen. Diese Unterschiede sind im Augenblick jedenfalls noch hinzunehmen, sagen die Bundesrichter. Denn die ausländischen Apotheken spielten zurzeit noch keine große Rolle auf dem deutschen Markt.
Und jetzt gehen wir nach Paris zum Tennis, zu den French Open. Zwei Spiele mit deutscher Beteiligung gab es dort am Nachmittag. Der Hamburger Alexander Zverev verlor gegen den Weltranglisten-Ersten Djokovic. Einen Sieg holte allerdings das deutsche Männerdoppel, Guido Ringel.
Ein lachendes und ein weinendes deutsches Auge. Und zugegeben, die Enttäuschung über das Zverev-Aus im Viertelfinale wiegt schwerer. Aber das Erfreuliche ist das deutsche Doppel, Krawitz und Mies. Denn die beiden haben das Finale dieses Grand-Slam-Turniers erreicht. Erstmals in ihrer Karriere haben die beiden erfahrenen Doppelspezialisten es soweit gebracht. Die beiden spielen noch gar nicht so lange gemeinsam im Doppel, scheinen sich aber gesucht und gefunden zu haben, denn ein Finale bei den French Open erreicht man nicht ebenso im Vorbeigehen. In der Sonne des Donnerstags siegten Krawitz und Mies schnell und überzeugend gegen die Argentinier Peja und Schwarzmann. Da geriet das Aus von Alexander Zverev einen Moment in den Hintergrund bei den deutschen Fans. Der Hamburger hatte zuvor seine Partie gegen Novak Djokovic glatt in 3 Durchgängen verloren. Wieder einmal war damit in der Runde der besten 8 Schluss bei einem Grand-Slam-Turnier. Für Zverev beginnt nach ein paar freien Tagen die Vorbereitung auf die Rasensaison. Djokovic hingegen steht im Halbfinale und trifft dort auf Dominic Thiem, den Österreicher.
Soweit Guido Ringel und so viel für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.